Zeit läuft so schnell, dass wir sie nutzen wollen, um noch Gottes Wort zu hören und es zu unseren Herzen reden zu lassen. Auch heute Nachmittag heißen wir alle ganz, ganz herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Wir hoffen, dass Gottes Wort euch kostbar ist, dass ihr es gerne hört, dass ihr es aufnehmt und dass es geistliche Speise für eure Seelen ist. Wie dankbar sind wir Gott dafür, dass wir in unseren Tagen erkennen dürfen, was zu unserem Heil dient, erkennen dürfen, was Gott verheißen hat und was er tut. Wir machen auch daraus keinen Hehl, dass wir die von Gott gesandten Knechte aufnehmen, damit wir den Herrn aufnehmen, der durch sie redet. Ich habe gerade auch ein Wort hier im Petrus gelesen. Und da wird uns gesagt, in 1. Petrus, im 1. Kapitel, Bezug nehmend auf die Männer Gottes, auf die Propheten, die gesprochen, geweissagt und geforscht haben, auf welche Zeit der Heilige Geist in ihnen deutete. Und wir lesen in 1. Petrus, im 1. Kapitel, in Vers 12. Dabei wurde ihnen geoffenbart, dass sie durch ihren Dienst nicht sich selbst, sondern euch eben das zu vermitteln hatten oder sollten, was euch jetzt durch die Männer verkündigt worden ist, die euch das Evangelium in der Kraft des vom Himmel hergesandten Heiligen Geistes gepredigt haben. Dinge, in welche auch die Engel gern hineinschauen möchten. Es gibt also in diesem von Ewigkeit her gefassten Heilsplan Gottes Dinge, die selbst den Engeln verborgen geblieben sind. Die Männer, die Gott sandte, so lesen wir, haben nicht sich gemeint, nicht sich gedient, sondern haben uns von Gott aus den Dienst erwiesen, indem sie das Wort, das sie empfangen hatten, weitergegeben haben, es aufgeschrieben haben, damit wir für immer eine geistliche Orientierung hätten. Ich bin Gott für die Bibel von Herzen dankbar. Sie ist doch die Richtschnur für unser Glaubensleben. Alles, was gelehrt und geglaubt wird, kann und muss anhand des Wortes Gottes verglichen werden und festgestellt, ob es sich also verhält. Wir sind aber auch davon überzeugt oder nehmen es zur Kenntnis, dass nicht alle sich Gott unterordnen können, nicht alle fügen sich in den Plan Gottes, sehr viele bleiben bei alten Überlieferungen, sie sind mit altem Sauerteig beschäftigt, den rühren sie immer wieder neu um, aber er bleibt trotzdem der alte Sauerteig. Paulus schreibt an die Korinther, dass wir frei sein sollen von jedem Sauerteig. Ihr könnt es nachlesen im 1. Korinther, im 5. Kapitel von Vers 6. 1. Korinther, Kapitel 5 von Vers 6. Euer Ruhm ist nicht schön. Wisst ihr nicht, dass schon ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Schaffet den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig werdet. Ihr seid ja doch frei von allem Sauerteig. Denn es ist ja auch unser Passahlamm geschlachtet worden, Christus. Darum Lasst uns Festfeier halten, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit, sondern im Süßteig der Lauterkeit und Wahrheit. Wir müssen von der göttlichen Wahrheit durchdrungen werden, um überhaupt alles, was unwahr ist, unterscheiden zu können. Wir müssen wissen, was richtig ist, um feststellen zu können, was verkehrt ist. Und die Zeit ist einfach da, wo Kompromisse nicht am Platze sind, sondern die völlige und ganze Wahrheit verkündigt werden muss, allerdings in Liebe. Doch, wie eben schon gesagt, nicht alle haben die Wahrheit je angenommen und nicht alle werden sie annehmen. Paulus hat einmal gesagt, sie haben mich alle verlassen und niemand stand mir bei der Verkündigung des Evangeliums oder bei der Verteidigung des Evangeliums zur Seite. Ich habe in der Predigt Bruder Brennhams gelesen, erkenne den Tag. Und wisst ihr, was er hier auf Seite 31 sagt? Stellt für euch selbst fest, ob ich populär bin. Wenn man diejenigen, die heute Morgen von außerhalb in die Kapelle gekommen sind, von denen aus Jeffersonville abziehen würde, dann blieben kaum ein halbes Dutzend übrig, zu denen ich predigen könnte. Man muss sich vorstellen, ein Mann Gottes mit einem Dienst, wie er seit den Tagen Jesu Christi nicht mehr auf Erden war. Eine direkte himmlische Berufung, eine göttliche Bestätigung. Die Toten sind auferweckt worden, die Blinden wurden sehend, die Lahmen gehend und die Menschen haben es nicht zur Kenntnis genommen. Sie gingen ihre eigenen Wege und blieben von sich überzeugt und rührten lieber weiter im alten Sauerteig. Wir sind aus diesem Grunde zwar traurig, aber nicht enttäuscht. Es muss so sein. Unser Herr hat selbst damals gesagt, und es steht von ihm geschrieben, dass er in Nazareth nicht viele Wunder tun konnte, um des Unglaubens, der da herrschte. Auch Knechte Gottes, auch die Größten, können nichts ausrichten, es sei denn, dass der Glaube da ist, dass Gott sie gesandt hat, durch sie wirkt und so weiter. Als Mose gesandt wurde, sagte er, sie werden nicht auf mich hören. Und dann gab ihm Gott zwei Zeichen. Und es war auch dann noch schwierig für die Menschen, dass sie von Herzen hätten glauben können. Die Traditionen und Überlieferungen sind so fest verwurzelt und verankert in den Menschen, dass es schwer ist, die Dinge herauszunehmen, alles umzupflügen, um neu säen zu können. Und der Prophet sagt ja auch, säet nicht in die Dornen hinein, sondern pflüget ein neues. Es muss wirklich alles von Neuem begonnen werden. Das Alte kann nicht repariert werden. Gott schafft alles neu. Er baut nicht auf Dingen auf, die nicht stimmen. Er reißt sie ab. So steht es auch in Jeremia Kapitel 1 geschrieben. Ich habe dich heute dazu bestimmt, dass du niederreißest und zerschlägst und so weiter. Und dann, dass du aufbaust. Vielleicht lesen wir den Text gerade hier. Jeremia Kapitel 1, es ist ja eine Wortbetrachtung heute Nachmittag, die wir nur kurz haben wollen, aber bitte achten wir doch auf jede Bibelstelle genau. Jeremia Kapitel 1 von Vers 8. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu behüten. So lautet der Ausspruch des Herrn. Hierauf streckte der Herr seine Hand aus und berührte meinen Mund mit ihr. Dann sagte der Herr zu mir, Hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. Wisse wohl, ich bestelle dich heute über die Völker und über die Königreiche, um auszureißen, niederzureißen, zu vernichten und zu zerstören, um aufzubauen und zu pflanzen. Amen. Das Erste ist auch ein Dienst, den Gott schickt. Die meisten meinen, wenn Gott jemand sendet, dann wird alles übertüncht, alles gut geheißen, alles darf stehen und gehen, wie es ist. Nichts darf stehen und gehen, wie es ist. Nichts kann gelassen werden, wie es ist. Alles muss niedergerissen werden, um dann auf dem ursprünglichen Fundament biblisch und richtig aufbauen zu können. Es ist wirklich so, dass die meisten Menschen von unserem Herrn die falsche Einstellung haben. Er muss immer ganz sanft kommen, jedem auf die Schulter klopfen, sich bedanken, dass er die Sache gut macht. So kommt er nicht. Er kann auch mit der Peitsche kommen und draufschlagen, Tische umwerfen, das Geld verschütten und im Zorn sagen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Er hat das Recht dazu. Es ist ja sein Haus. Und wir lesen im Brief an die Hebräer, dass Mose treu gewesen ist in seinem ganzen Hause und dass Christus treu ist in seinem Hause und sein Haus sind wir. Es geht also tatsächlich darum, nicht Kompromisse zu schließen, sondern das ganze Wort Gottes wahrheitsgemäß aufzunehmen, sich davon durchdringen zu lassen, in Übereinstimmung damit zu bringen, um dann Schritt für Schritt, ja im Gleichschritt mit dem Herrn vorwärts zu gehen. Wir lesen noch einige Stellen. Epheser Kapitel 5, Epheser Kapitel 5 von Vers 15. Achtet also genau darauf, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit auskauft, denn die Tage sind böse. Darum zeigt euch nicht unverständig, sondern sucht zu verstehen, welches der Wille des Herrn ist. Berauscht euch auch nicht an Wein, was zur Liederlichkeit führt, sondern werdet voll Geistes, so dass ihr zueinander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in euren Herzen singt und spielt und sagt Gott dem Vater allezeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Hier werden uns Weisungen gegeben, dass wir die Zeit auskaufen sollen, dass wir weise wandeln sollen. Einiges wird uns hier gesagt. Seid nicht unverständig, sondern sucht zu verstehen, welches der Wille des Herrn ist. Darauf kommt es an. Ehe wir den Willen Gottes tun können, müssen wir wissen, was sein Wille ist. Dann fährt der Apostel fort, als wollte er Eheleuten so sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Aber er verbindet das Ganze mit Christus und der Gemeinde. Lesen wir weiter, wie er es unter der Leitung des Heiligen Geistes geschrieben hat. Von Vers 21. Ordnet euch einander unter, wie es die Furcht vor Christus verlangt. Die Frauen seien ihren Ehemännern untertan, als gelte es dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, ebenso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er freilich ist der Retter seines Leibes. Dennoch, wie die Gemeinde Christus untertan ist, so mögen es auch die Frauen ihren Männern in jeder Beziehung sein. Aber ich komme jetzt zu dem Vers, den ich eigentlich lesen wollte. Ihr Männer, oder die nächsten, ihr Männer liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hat, um so die Gemeinde für sich selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder irgendeinen derartigen Fehler, vielmehr, dass sie heilig und ohne Tadel sei. Die Heilige Schrift spricht ja davon, dass Christus als Bräutigam kommen wird, um alle, die zur Braut gehören, mit sich in die Herrlichkeit zum Hochzeitsmahl nehmen wird. Ich habe auch dazu in dieser Predigt von Bruder Brenhim ein paar Zeilen, die ich lesen möchte. Von der gleichen Predigt, erkennet den Tag und seine Botschaft, auf Seite 8. Erinnert euch an die Vision, die ich in der letzten Woche hatte. Eine Vorschau der Braut. In dieser Vision sah ich die liebliche Braut kommen. Ich hatte nicht daran gedacht, saß einfach draußen und schaute vor mich hin. Da kam die Braut. Neben mir hörte ich eine Stimme sagen, hier ist eine Vorschau der Braut. Dann kam sie vorbei. Ich bemerkte, dass sie lieblich, hübsch und jung war. Sie hatte einen sehr schönen Schritt, nicht als ob sie marschiert, sondern graziös und damenhaft, wie eine Frau geht. So kam sie von dieser Seite auf mich zu und ging an meiner Linken vorbei und verschwand meinem Blick. Aber das ist noch nicht alles. Er sah ja die Vorschau von dieser untadeligen Braut, wie sie am Anfang im ersten Gemeindezeitalter, als Gott noch alles in Händen hatte, als noch keine falschen Lehren, noch keine falschen Brüder, als noch nichts Falsches da war, sondern wirklich vom Geist Gottes durchdrungen. Später musste sich ja Paulus schon mit falschen Brüdern, mit falschen Lehren und anderen Dingen auseinandersetzen. Er sagt hier weiter, dann wies er mich zur rechten Seite und zeigte mir jede Gemeinde, wie sie aus den einzelnen Zeitaltern hervorkam. Oh, wie vulgär! Die letzte war aus diesem letzten Gemeindezeitalter. Sie wurde von einer Hexe angeführt. Sie waren so unmoralisch bekleidet, sahen so unanständig aus und gingen im Twist, im Rock- und Rollschritt dahin. Welch ein Bild! Eine tugendhaft, ohne Tadel, im Gleichschritt mit dem Herrn, in Übereinstimmung mit dem Worte, ohne Tadel. Und dann sieht der Mann Gottes, ihr wisst ja, der Engel des Herrn stand bei solchen Gelegenheiten zu seiner Rechten, hat ihm dann gesagt, was er zu sehen bekommt oder worauf er zu achten hat. Was mir eigentlich wichtig ist, in diesem Zusammenhang ist jetzt das, was ich lese. Auch auf Seite 9, dann sagte der Engel, die Braut kommt noch einmal in der Vorschau. Da kam die Braut. Sie sah genau so aus wie die erste, die am Anfang vorbeiging. Mein Herz hüpfte vor Freude, weil ich wusste, dass eine Braut da sein wird, die genauso gestaltet und gekleidet sein wird wie die am Anfang. Halleluja, preis sei Gott. Es wird nicht vergeblich gepredigt worden sein. Die Mühe wird sich gelohnt haben. Der Herr wird als Bräutigam eine Braut herausrufen, die seine Stimme kennt und darauf eingeht. Und seine Stimme ist sein teures und heiliges Wort. Höret noch diese 3,5 weiteren Sätze. Sie muss herausgerufen werden. Ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Wenn es nicht stimmt, dann ist jede Vision verkehrt, die ich in der Vergangenheit hatte. Doch jeder weiß, dass alles, was er uns je gesagt hat, die Wahrheit war, es hat sich erfüllt. Wir glauben von ganzem Herzen daran, dass Gott in der Tat seine Knechte sandte. Schaut, ich bin kein Prophet und das muss man auch nicht sein. Nicht alle können Propheten sein. Ich weiß nicht, ob Josua Prophet war oder ob andere Propheten waren. Auch im Neuen Testament ein Titus und andere. Aber wir haben das prophetische Wort empfangen. Und wir sind im gleichen Geiste, wie Propheten und Apostel waren. Wir hören, was sie hörten, verstehen, wie sie verstanden, predigen, was ihnen geoffenbart und was sie verkündigt haben. Dann bringt Bruder Brenim ein Beispiel. Er war ein sehr naturverbundener Mensch, wie man wohl selten einen solchen auf Erden trifft. Wenn er in der Natur war, dann war er zu Hause. Aber immer sah er auch etwas, das ihn ansprach. Und es war ein Bruder von den christlichen Geschäftsleuten, der eine große Obstfarm, Obstplantage hatte. Der lud ihn mal ein. Und siehe da, Bruder Brenim sieht einen Baum und er zählt die Früchte und zählt und ein Baum und wer weiß, wie viele Früchte. Orangen, Zitronen, Pampelmusen und er zählt und zählt. Und siehe da, er ist außer sich vor Staunen und sagt, hör mal, komm doch mal, was ist das hier für ein Baum? Und der Chef dieser Plantage sagt, das ist ein Orangenbaum. Ja, sagt er. Ja, und was machen all die Früchte an diesem Orangenbaum? Woher kommen sie? Sie gehören doch gar nicht hierher. Oh, sagt er, das sind alles Früchte von Zweigen, die eingepfropft worden sind in diesen Baum, die aber nicht original aus diesem Baum hervorgekommen sind, aber sie saugen den Saft dieses Baumes, aber sie tragen ihre eigenen Früchte und nicht die Originalfrüchte dieses Baumes. Bruder Brenim sagte, das ist mehr als eine ganze Predigt. Ich danke dir. Gott segne dich und ging seines Weges. Er hatte durch ein Beispiel, das er vor Augen sah, mehr als eine Predigt. Und Gott sei Dank hat er sofort begriffen, was da geschah und welches die Lektion war. Und dann fragte er, wenn aber dieser Baum einen Zweig hervorschießt, was wird das dann sein? Ja, sagt er, wenn der Zweig ihn hervorkommen lässt, dann ist es wieder die Originalfrucht, die aus den Wurzeln durch den Baum eben in die Zweige kommt. Und jetzt sagt er hier in dieser Predigt auf Seite 10, wenn dieser Baum je eine weitere Rebe hervorbringt, wird sie die ursprüngliche Frucht tragen. ganz am Ende des Weinstocks muss eine Wiedererstattung all dieser Dinge kommen. Eine Wiedererstattung muss kommen, das Abendlicht, um alles zu erleuchten und richtig zu stellen, denn es wird aus dem Weinstock, doch es wird aus dem Weinstock hervorgehen, nicht aus einer eingepfropften Denomination, sondern wird ein Originalerzeugnis des Wortes sein. Zur Abendzeit wird es hervorbrechen. Es wird Licht sein zur Abendzeit. Zum Reifen ist Licht erforderlich. Seht, wie vollkommen die Schrift ist. Es ist ein Tag, der weder Tag noch Nacht genannt wird. Ohne die Sonne kann ja keine Frucht reif werden und so weiter und so weiter. Wir freuen uns darüber, dass uns in praktischen Beispielen vor Augen geführt wurde, was alles auch im Reiche Gottes getan wurde. Wenn aber das Original kommt, dann kommt auch die Originalfrucht hervor. Und Jesus sagte, ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und das, was original aus dem Weinstock hervorkommt, wird die Originalfrucht des Weinstocks tragen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Keine fremde Frucht, keine fremden Lehren, kein fremder Geist, sondern die ursprüngliche Frucht des Weinstocks werden die Reben tragen. Nichts von außen hineingepfropftes, um dann ein bisschen Leben zu bekommen und Anteil daran zu haben, sondern original aus dem Weinstock hervorgekommen. Original aus Gott geboren und das Wesen Jesu Christi in sich tragen. Ich glaube, das ist die Botschaft. Noch eine zweite Stelle, was heute Vormittag schon angeschnitten wurde mit Bezug auf das Volk Israel. Seite 14. Israel ist in seinem Heimatland. Sie wurden wie Schafe zusammengetrieben. Die Wölfe verfolgten sie und trieben sie damit in ihr eigenes Land zurück, wo sie in Sicherheit sind. Beachtet, der verheißene Segen für Israel galt nur so lange, wie sie in ihrem Lande waren. Gott segnet Israel nie außerhalb des Landes. Als Abraham das Land verließ, war er vom Segen abgeschnitten. Gott kann Israel nur segnen, wenn sie in ihrem Heimatland bleiben. Sie sind jetzt dort als eine Nation und warten nur noch auf die Entrückung der Braut. Denn die Gemeinde ist herausgerufen, die Siegel sind geöffnet, es ist uns geoffenbart, wir sehen, was nicht bekannt war, ihr, die ihr über den Samen der Schlange, die Wassertaufe und so weiter debattieren und streiten wollt, seid verblendet und wisst es nicht. Der Gott dieser Welt hat euch diesbezüglich verblendet. Schaut, es ist wirklich so, dass die Dinge, die Gott ja offenbart hat, nur durch Offenbarung verstanden werden können. Aber es muss auch aufgenommen werden. Wenn wir uns innerlich dagegen sträuben, wird es nicht sein können. Also wird Gott eine Gemeinde haben, ohne Flecken und ohne Runzeln. Keine Vermischung, nicht viele Dinge verschiedener Art am gleichen Baum, wie es Menschen zu tun imstande sind, sondern tatsächlich der Baum Gottes. Ihr wisst ja, im Propheten Joel wird davon gesprochen, dass diese vier Käfer den Baum abgefressen haben. Aber Gott sagte, ich werde alles wiedererstatten. Gott will alles wiedererstatten. Gott bringt zurück. Ja, er bringt zurück und er bringt aber auch zurecht. Nur müssen wir uns zurück und auch zurechtbringen lassen, denn so will es Gott von uns haben. In dem Wort, das wir aus dem Josua betrachtet haben, um auch das noch zum Abschluss zu bringen, in der letzten Versammlung an diesem Wochenende, sehen wir tatsächlich, in welch einer Weise der Herr die Verordnungen gegeben hat und immer wieder neue Weisungen, damit sein Volk den Weg gehen kann, der dafür bestimmt war, und auch, dass alle in völliger Übereinstimmung mit dem Herrn und mit seinem gefassten Plan bleiben. Ehe ich das Wort lese, möchte ich eine Segensaussprechung aus 5. Mose 33 lesen. Wir können ja den Segen lesen, den Mose über die 12 Stämme ausgesprochen hat. Doch höret, in welch einer Weise sich die Segenssprüche über Josef unterscheiden von all den anderen. Er war ja der Geliebte des Herrn. Er war der, der verkannt, verraten, verkauft, in die Grube geworfen, als tot erklärt. Er war es, der ein geistlicher Mann war, der Gesichte sah, der Träume deuten konnte. Und seine Brüder waren neidisch auf ihn, haben ihn verkauft. Sie hatten keine Verwendung für ihn. Höret, was dieser Knecht Gottes hier zu sagen hat durch den Heiligen Geist. 5. Mose 33 von Vers 13. Und von Josef sagte er, gesegnet vom Herrn ist sein Land mit der köstlichsten Himmelsgabe, dem Tau, und mit der Wasserflut, die drunten lagert, mit dem Köstlichsten, was die Sonne hervorbringt, und mit dem Köstlichsten, was die Monde sprossen lassen, mit dem Besten, was vom Gipfel der uralten Berge kommt, und mit dem Köstlichsten der ewigen Hügel, und mit dem Köstlichsten der Erde und ihrer Fülle, und das Wohlgefallen dessen, der im Dornbusch wohnte. Welch eine Verheißung, welch ein Segensspruch. Nicht nur ein wenig, nicht zweitrittrangig, das Beste, das Kostbarste, was Gott hat und geben konnte, das sollte hier gegeben werden. Ihr Lieben, wenn Gott jemanden auserwählt, dann wird er das Kostbarste geben. Er wird aus seiner Fülle, wird er darreichen. Hier ist jeder Bereich einbezogen worden. Mit der köstlichsten Himmelsgabe, mit dem Tau. Wenn in solchen Gegenden kein Tau kommt, verdorrt alles. Und mit der Wasserflut, die drunter lagert oder drunten lagert. Mit dem Köstlichsten, was die Sonne hervorbringt. Wenn kein Licht, wenn keine Sonnenausstrahlung wäre, was würde da die Sache aus dem Erdboden hervorbringen? Wenn kein Regen käme, wie könnte da alles sterben und verwiesen und der neue Keim, der neues Leben hervorbringt, überhaupt da sein? Und mit dem Köstlichsten, was die Monde sprossen lassen. Sonne, Mond, alles ist einbezogen. Der Segen sollte rund um die Uhr fließen. Haben wir das verstanden? Gott hat ein Volk auf Erden. Der Segen soll rund um die Uhr fließen. Er will die Urquellen aufbrechen lassen und seinen Segen in Fülle über uns kommen lassen. Wie er weitergeschrieben steht, und mit dem Besten, was vom Gipfel der uralten Berge kommt, und mit dem Köstlichsten der ewigen Hügel, und mit dem Köstlichsten der Erde und ihrer Fülle, und das Wohlgefallen dessen, der im Dornbusch wohnt, ohne Gottes Wohlgefallen. Was würden wir damit beginnen? Ehe hier noch entrückt wurde, hatte er das Zeugnis, dass er Gott wohlgefällig war. Von Jesus hören wir zweimal, einmal in Matthäus 3, einmal in Matthäus 17. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und dann, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Höret auf ihn. Das Wohlgefallen dessen, der im Dornbusch, dem Mose erschienen war, darauf bezieht er sich ja, sollte auf diesem Gottesmanne ruhen. Möge das Wohlgefallen Gottes aus Gnaden auf uns ruhen. Möge eine Zeit anbrechen, wo wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben, rund um die Uhr, bei Tag und bei Nacht. Möge die Zeit anbrechen, wo wir 24 Stunden ununterbrochen die Segnungen des allmächtigen Gottes spüren, erleben und weitertragen können, dass man endlich vom Siege Gottes in den Hütten der Gerechten singen könnte. Hier in Josua 1 wird uns noch in den Versen 12 bis zum Schluss manches sehr Wichtige gesagt. Die 2,5 Stämme, die auf der Ostseite des Jordans bleiben sollten, weil das ihr zugeteiltes Gebiet war, sollten nicht eher zur Ruhe kommen, bis auch alle anderen das Ziel erreicht haben und in den Besitz der Fläche und des Landes gekommen wären, das Gott ihnen zugesagt hatte. Ich lese es nur ganz schnell eben. Josua 1 von Vers 12. Zu den Stämmen Ruben und Gad und dem halben Stamm Manasse aber sagte Josua: Denkt an das Wort, das Mose, der Knecht des Herrn, euch zur Pflicht gemacht hat, als er sagte: Der Herr, euer Gott, hat euch ans Ziel gelangen lassen und euch dieses Land gegeben. Eure Frauen, eure kleinen Kinder und euer Vieh mögen in dem Lande bleiben, das euch Mose auf dieser Seite des Jordans angewiesen hat. Ihr aber, alle kriegstüchtigen Männer, müsst kampfgerüstet an der Spitze eurer Brüder hinüberziehen und ihnen Beistand leisten, bis der Herr eure Brüder ebenso wie euch ans Ziel gebracht hat und auch sie das Land in Besitz genommen haben, das der Herr, euer Gott, ihnen geben will. Alsdann sollt ihr in euer eigenes Land zurückkehren und es als Besitz innehaben, das Mose, der Knecht des Herrn, euch im Ostjordanlande angewiesen hat. Wir sehen also, dass die heutigen Grenzen mit Israel noch lange nicht die Grenzen sind, die der Herr in seinen Worten durch Mose festlegen ließ. Und was immer kommt, bis jetzt ist in jedem der vier Kriege, die bereits stattgefunden haben, das Land erweitert und man kam den von Gott gesetzten Grenzen immer näher. Und irgendwann, Gott weiß ja wann, ob jetzt schon die Zeit ist, wissen wir nicht, Gott weiß es. Aber eins steht fest, wenn Gott etwas zulässt, dann wird nur das geschehen, was in Richtung Erfüllung seines Wortes geht und kommt. Stimmt das? Gott wird nie gestatten, dass ein Gegenteiliges eintritt. Und im Übrigen haben wir das Vertrauen zum Herrn, dass er über Israel wacht. Hätten wir nur dasselbe Vertrauen zu Gott, dass er auch über seine Gemeinde wacht und dass er es mit uns doch zumindest genauso gut meint wie mit seinem alttestamentlichen Bundesvolk. Denn die neutestamentliche Gemeinde ist ja das neutestamentliche Bundesvolk. Wir sind kostbar in den Augen unseres Herrn. Auf das Geistliche übertragen und in Verbindung gebracht mit der Gemeinde, dürfen auch wir glauben, dass bei jeder geistlichen Auseinandersetzung neues Gebiet für den Herrn gewonnen wird. Wir können nicht anders. Wir stehen in diesem geistlichen Kampf und es ist unsere Aufgabe, auf alles, was Gott verheißen hat, unsere Füße im Glauben zu setzen. Und wenn er verheißen hat, dass er in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er dann in die Posaune stößt und das Geheimnis Gottes zum Abschluss kommt, dann ist das eben so. Und wenn es dem Herrn gefiel, die verborgenen Geheimnisse zu offenbaren, dann ist das doch sein Tun. Und wollen wir es doch bitte mal ganz kurz in den letzten 450 Jahren betrachten, seit Ausbruch der Reformation. Hat Gott nicht immer wieder Neuland zur Verfügung gestellt? Sind die Zelte des Volkes Gottes nicht erweitert worden? Es ging von der Rechtfertigung zur Heiligung, zur Taufe mit Heiligem Geist bis hin zu der Zeit, in der wir jetzt leben. Man könnte es fast das Brautzeitalter nennen, wo die Braut aus der Gemeinde herausgerufen wird, sich absondert und zubereiten lässt. Immer ist es ein Kampf. Meint ihr, die Feinde Israels hätten freiwillig auch nur einen Quadratkilometer abgegeben? Nie im Leben. Immer war Kampf damit verbunden. Wir würden sagen, wenn es doch die Sache Gottes ist, dann sollte er diejenigen, die gegen ihn sind, aufräumen, beiseite schaffen, damit wir doch etwas leichter in den Besitz aller Dinge kommen. Nein, wer nicht kämpft, der kann gar nicht siegen. Und wer nicht an dem Wettlauf teilnimmt, kann auch nicht gekrönt werden. Also, lasst uns die Waffen Gottes anziehen, zu rechten und zu linken. Und alle diejenigen, die von Gott schon in den Besitz der Dinge gebracht worden sind, seid nicht zufrieden mit euch selbst, geschweige selbst zufrieden, sondern zieht mit denen, die noch nicht das Ziel erreicht haben, aber herausgekommen sind und das Ziel erreichen möchten, zieht mit ihnen, kämpft mit ihnen, bis auch der Letzte das in Besitz genommen und das Ziel erreicht haben wird, wie es Gott in seinen Worte festgelegt hat. Wer nicht mehr zum Kampf bereit ist, der ist drauf und dran, die größte Niederlage zu erleben. Wir stehen im geistlichen Kampf. Und da hat auch Bruder Brenham gesagt, der geistliche Kampf ist kein Picknick. Ist das ein deutsches Wort? In Europa ist der Picknick ja nicht so ganz bekannt wie drüben. Auf dem nordamerikanischen Kontinent gibt es die großen Reservatorien, es gibt die großen Nationalparks mit vielen, vielen Tausenden von Möglichkeiten, dass die Leute an den Wochenenden das Auto mit Essmaterialien vollladen und dann gehen sie Picknick machen. Dann wird ein Tisch gedeckt mitten in der freien Natur und dann wird gesungen und was immer dazu gehört. In jedem Fall, das sind so die verlängerten Wochenenden. Picknick, das ist ein Wort, das jeder auf dem nordamerikanischen Kontinent kennt und auch gerne hört. Wenn es um Picknick geht, dann sind sie alle dabei, auch solche, die sonst nicht früh aufstehen können. Und so sagte der Knecht Gottes, der Kampf, in den wir gestellt wurden, das ist keine Reise, um Picknick zu machen, sondern, wie wir schon gestern gesagt haben und gelesen haben, dass wir es nicht mit Fleisch und Blut zu tun haben, sondern mit Fürsten und mit Gewalten, die in der Luft herrschen. Eines bleibt uns dabei immer gegenwärtig, dass der Sieg Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, schon eine göttliche Realität ist. Es ist nur noch eine Frage einer ganz kurzen Zeit, bis auch die Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden und der Herr die Herrschaft übernehmen kann und wir mit ihm. Fassen wir zusammen, was wir an diesem Wochenende hier betrachtet haben. Gott hat nach dem Heimgang Moses seinen Plan fortgesetzt, bis das Wort und die Verheißungen ihre Erfüllung gefunden haben. Männer Gottes sind gestorben und wurden heimgeholt. Gott lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er setzt sein angefangenes Werk fort und sein Vorhaben führt er aus. Dasselbe dürfen wir in unseren Tagen sehen. Gott nimmt seine Knechte, aber sein Volk erlebt weiter, dass er nicht stehen geblieben ist, sondern eine Fortsetzung in derselben Richtung, mit demselben Worte, demselben Geiste, mit dem gleichen Ziel, dass eine Fortsetzung stattfindet. Und ich glaube und sage es aus Überzeugung, wir dürfen diese Fortsetzung jetzt miterleben. Ich wünschte schon, dass alle jubeln könnten, dass alle Amen sagen könnten, dass alle Halleluja sagen würden. Denn es stimmt, nicht Gott ist tot, sondern seine Knechte und Propheten sind heimgerufen worden. Gott lebt. Jesus sagte, ich lebe und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Deshalb, weil er lebt, dürfen auch wir mit ihm leben. Es ging aber damals darum, dass eine göttliche Ordnung mit einem göttlichen Ziel unter dem Volke Gottes gefunden wird. Dasselbe trifft auf unsere Zeit zu. Das Wort kommt zu den Propheten und dann wird es denen überreicht, die die Fortsetzung zu machen haben. Mit demselben Wort, mit derselben Offenbarung, ohne auch nur das Geringste hinzuzufügen oder wegzunehmen. Ich bin dem Herrn dankbar. Ich freue mich darüber. Und glaubt es mir, dass ich zu denen gehöre, die die Schrift immer wieder durchforschen, um da selbst in der Schrift die Gewissheit zu haben, dass sich alle Dinge so verhalten und gemäß dem Worte und dem Willen Gottes sind. Und wie wir auch hier aus der Predigt Bruder Brennims gelesen haben, er sah die Gemeinde am Anfang herrlich, ohne Tadel, jung, schön gekleidet. Sie gehen in einem damenhaften Schritt so vor sich hin, in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes. Und dann kommt eine Frau, ihr wisst ja, prophetisch ist ja ein Weib, ein Bild auf die Gemeinde. Und dann sah er eine Hexe. Und Paulus schreibt an die Galater: Wer hat euch bezaubert? Ihr habt einen so guten Anfang gemacht. Sagt mir, weshalb habt ihr Kräfte des Geistes bekommen? Und wollt ihr, die ihr einen solch guten Anfang gemacht habt, ein solches Ende haben? Nicht der Anfang, sondern das Ende wird gekrönt. Es ist absolut notwendig, dass die Herausgerufenen nicht abermals von dem Becher Roms trinken und somit hin und her taumeln, denn es ist wirklich eine geistliche Hurerei mit der negativen Folge, dass sie wie einen Weingenuss dann später den Effekt hat und die Menschen sind nicht mehr in der Lage, weder klar zu hören noch klar zu handeln. Man spricht mit ihnen und man hat den Eindruck, dass sie zuhören und sie hören auch zu. Aber beim Zuhören denken sie schon ihre eigenen Gedanken und ihre eigenen Argumente und deshalb kann Gott auch nichts mehr offenbaren. Ihr Lieben, wir wollen nicht zu denen gehören, die da von irgendeiner anderen Macht angeführt werden, sondern von dem Herrn, der den Seinen vorausgegangen ist. All diese Dinge muss man klar unterscheiden. Der geringste römische Sauerteig verdirbt den ganzen Teig und es wäre besser gewesen, man hätte gar nicht begonnen, wenn man später wieder vermischen will. Nein, wir sollen ein Süßteig der Lauterkeit und Wahrheit werden. Ohne Vermischung, klare Richtlinien, lehrmäßig, glaubensmäßig und was den gesamten Heilsratschluss unseres Gottes betrifft. Und dann wird der Herr mit uns sein und uns vom Glauben zum Schauen bringen. Gelobt und gepriesen sei sein herrlicher Name. Seid ihr nicht froh, dass wir in diesen Tagen das Wort dieser Stunde, das Wort, das für diese Zeit bestimmt wurde, so sehen, betrachten und auch aus Gnaden miterleben dürfen. Möge der Segen, der über Josef ausgesprochen wurde, auch über uns alle kommen. Mögen die Fenster des Himmels geöffnet sein und die Ströme in mächtiger Weise über uns alle kommen. Der Herr, der allmächtige Gott, der sich dem Mose im Dornbusch offenbarte, er lasse auch auf uns sein Wohlgefallen ruhen. Er sei uns gnädig, er erhebe sein Antlitz über uns und gebe uns seinen Frieden und schenke uns einen Segen, der bei Tag und bei Nacht nicht abreißt. Eine Gemeinschaft mit ihm, dass wir uns zur Ruhe mit ihm legen und dass wir mit ihm auferstehen am nächsten Morgen. Ja, dass wir in diese wirkliche, innige, durch den Geist gewirkte Gemeinschaft mit unserem Gott kommen, nach dem Wort der Schrift. Die wahren Anbeter werden Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Durchdrungen mit der Wahrheit, erfüllt mit dem Geist, können wir unseren Gott auch heute loben und preisen und ihm von Herzen die Ehre für alles geben. In Jesu Namen. Amen. 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 Lasst uns aufstehen, dem Herrn gemeinsam danken, ihm vielleicht noch ein Loblied singen. Wer schlägt eins vor? Lasst uns wirklich unsere Herzen öffnen und dem Herrn singen und spielen. Vielleicht, oh, es ist Jesus.
Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus nur allein. Ich hab berührt den Saum seines Kleides und sein Blut, es wusch mich rein. Oh, es ist Jesus, oh, es ist Jesus, oh, es ist Jesus, nur allein. Ich hab berührt der Saum seines Kleides und sein Blut, es wusch mich rein.
Ihr Lieben, ich habe eine Frage. Im Propheten Jesaja steht geschrieben, wer glaubt unsere Predigt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Dürfen wir wissen, wer diese schriftgemäßen Predigt, die wir auch in jeder Versammlung an diesem Wochenende gehört haben, wer sie wirklich glaubt? Sagt doch einmal Amen. Amen. Glaubt ihr sie von ganzem Herzen? Es ist wahrhaftig Gottes Wort. Und ich tue der Schrift keine Gewalt an, wenn ich die Frage positiv beantworte. Die Frage lautet, wer hat unsere Predigt geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Die Antwort könnte lauten, wer unsere Predigt Glauben geschenkt hat, dem ist der Arm des Herrn offenbar geworden. Dem hat Gott geholfen. Hat Gott dir geholfen? Sag Amen. Gott hat geholfen. Am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Halleluja. Und dies ist der Tag des Heils. Markus Kapitel 11. Ich lese hier von Vers 20. Als sie nun am folgenden Morgen vorübergingen, sahen sie den Feigenbaum von den Wurzeln aus verdorrt. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu ihm, Rabbi, sieh doch, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus gab ihnen zur Antwort, hab Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu dem Berge dort sagt, hebe dich empor und stürze dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er ausspricht, in Erfüllung geht, dem wird es auch erfüllt werden.
Amen.
Es ist einfach so, geliebte Brüder und Schwestern, dass man sich zunächst im Gebet vorbereitet, in Empfang zu nehmen, was Gott verheißen hat. Aber nach dem Gebet muss Glaubensgewissheit einsetzen. Und dann trifft ein, was in Römer 10 geschrieben steht, dass wir mit dem Herzen glauben, aber mit dem Munde bekennen. Das, worum wir bitten und im Herzen glauben, müssen wir dann aussprechen. Ohne Sorgen aussprechen. Denn Gott hat die Verantwortung übernommen.
Amen.
Er sagte, wenn er zu dem Berge spricht, versetze dich ins Meer und ihr glaubt, dass es geschieht, dann muss es geschehen. Nur beten nützt nichts. Man muss zu dem zweiten Teil des Gebetes kommen, nämlich zu dem positiven Teil des Glaubens und der Gewissheit und dann des Dankes. Das gehört einfach dazu. Was immer jetzt das einzelne Anliegen sein mag. Erst beten wir und dann, wenn Glaubensgewissheit einsetzt, sprechen wir das, worum wir gebeten haben, im Glauben aus und sagen, Herr, Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Es soll geschehen in deinem Namen zu deiner Ehre. Um das habe ich gebeten, das geschehe nach deinem Wort. Ich glaube und danke dir dafür. Lasst uns jetzt gemeinsam beten. Bitte betet alle, wie es euch ums Herz ist. Himmlischer Vater, gemeinsam kommen wir jetzt vor dein heiliges Angesicht mit Danksagung, mit Lobpreis, mit Anbetung, mit allem, was du in unser Herz hineingelegt hast. Wahrlich, Großes hast du an uns getan. Du hast unsere Seele vom Verderben erlöst, hast uns gekrönt mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Geliebter Herr, nun weißt du um die vielen Anliegen in unseren Herzen, in unserem Leben. Geliebter Herr, du hast uns beten gelehrt. Du hast gesagt, dass wir beten sollen. Herr, nun tun wir's. Wir möchten mit dir reden im Gebet und sagen dir das, was uns bewegt, was wir gerne anders hätten, was du in deine Hände nehmen möchtest, geliebter Herr. Du weißt alles. Dir ist es bekannt. Halleluja. Halleluja. Wir haben Vertrauen zu dir, zu unserem Gott. Vertrauen zu deinem Wort. Vertrauen zu deiner Kraft. Vertrauen zu deiner Gegenwart. Herr, du bist jetzt gegenwärtig, alle Fragen zu beantworten, alle Rätsel zu lösen, alle Gebundenen zu befreien, alle Sünder zu retten und dein Volk mit Geist und Feuer zu taufen. Herr, ich preise dich, dass du es schon getan hast. Halleluja, Halleluja. Ehre, 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 Preis und Ruhm sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja, Halleluja.